Ich möchte heute Morgen euch mit hineinnehmen in den Hebräerbrief. Ein interessanter Brief im Neuen Testament. Der Verfasser ist uns leider nicht bekannt. Das spielt auch keine große Rolle. Es gibt sehr viele Mutmaßungen darüber. Einige glaubten, es wäre Paulus. Es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich von der Sprache her. Ein anderer denkt an einen Gelehrten wie Apollo. Aber wir wissen es letztlich nicht. Nur er war ein anerkannter Lehrer der damaligen Zeit und sehr bedeutungsvoll auch für die Gemeinden, die gerade entstanden sind. Und ich lese uns den Text einmal aus dem 13. Kapitel von Vers 12. Davor muss man einfach sagen, dass es eine Gemeinde ist, die oder Gemeinden sind, die aus ihrem jüdischen Glauben herkommen und Christen geworden sind und die in einer gewissen Anfechtung gefallen sind durch die Verfolgungen und sich nun auf das Altbewährte zurückerinnern, und das macht sie ein Stück stark, indem sie dann einfach auch gesagt haben, wir sollten mal wieder doch mehr die Speisegebote und die Vorschriften des Alten Testaments wieder rausgraben und uns daran halten, das gibt Sicherheit. Und in dieser Situation schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes so seinen Brief, und ich zitiere dann aus Kapitel 13 von Vers 12. Ihr könnt es da auch mitlesen. Und mit dem Opfer Jesu ist es wie mit diesen Tieropfern. Weil Jesus gekommen war, um das Volk mit seinem eigenen Blut zu heiligen, musste er auch außerhalb der Stadtmauern sterben. Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Denn hier auf dieser Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Ein Reisender war unterwegs auf einer langen Reise und eines Tages machte er Quartier in einem Kloster. Zwei Mönche wiesen ihm dann ein Zimmer zu und als er da eintrat, bemerkte er, es steht da nur ein Bett, ein Schrank und ein Waschbecken, sonst nichts. Dann fragte er die Mönche, wie können Sie eigentlich mit so wenigen Möbeln auskommen? Die Mönche antworteten, müssen Jesuiten gewesen sein, mit einer Gegenfrage. Wie können Sie es? Er sagte, ich bin doch auf der Durchreise. Und dann sagten sie, wir auch. Und diese kleine Anekdote macht ja etwas deutlich, dass wir manchmal einfach auch zu viel haben um uns herum, was wir vielleicht nicht bräuchten. Jesus-Nachfolge, Reise mit leichtem Gepäck. Es passt eigentlich ganz gut in die Passionszeit, wo wir auch an das Fasten denken. Da hat dann so jeder seine eigene Vorstellung. Die einen denken dabei an etwas, was sie sonst trinken oder essen oder die Zeit, die man dann auch eben anders einteilt. Manche verzichten verstärkt auf das Auto oder sonstige Dinge. Man versucht hier, sich irgendwo einzuschränken. Es geht um das Unterwegssein mit leichtem Gepäck. Jesus-Nachfolge soll und darf mit leichtem Gepäck sein. Was müssen wir denn loslassen? Was behindert uns auf dem Weg? Was lässt uns immer am Alten und Vergangenen kleben? Was hindert uns, nach vorne zu schauen? Jesus nachzufolgen bedeutet loslassen. Und der Bibeltext aus dem Hebräerbrief richtet sich an eine christliche Gemeinde, die in der Gefahr steht, geistlich stehen zu bleiben, zurückzuschauen oder sogar zurückzukehren zur jüdischen Glaubensgemeinschaft, aus der offenbar die meisten Gemeindemitglieder ursprünglich gekommen waren. Und mitten in der Anfechtung vermittelt das, was alle machen und denken, das Gefühl von Sicherheit und Schutz. Aber der Verfasser, den wir nicht namentlich kennen, der aber offenbar ein bedeutender judenchristlicher Lehrer der ersten Christenheit war, er argumentiert mit dem Alten Testament selber, indem er verschiedene Motive aus der Heiligen Schrift herausnimmt. Er ermutigt die angefochtene Lesergemeinde, am Glauben an Jesus festzuhalten und weitere Schritte der Nachfolge zu gehen. Und das erste Motiv, was uns hier beschrieben wird, ist das des Lagers des Volkes Israels zur Zeit der Wüstenwanderung. Lasst uns zu ihm hinausgehen aus dem Lager, fordert uns der Hebräer auf. Und der Verfasser erinnert daran, dass an bestimmten Stellen der Ort der Gottesoffenbarung nicht die Gemeinschaft des Volkes war, sondern zum Beispiel die Stiftshütte, die sich außerhalb des Lagers befand. 2. Mose 33, Vers 7 und 11. Und jedes Jahr wurden am großen Versöhnungstag die Verbrennung des Opfertieres außerhalb des Lagers vollzogen. Das heißt, hier ist auch der Ort der Vergebung der Sünde, des Weglassens, des Ablassens von Lasten, von Belastungen. Um wirklich Gott zu begegnen, muss man aus dem Lager hinausgehen, zumindest geistig. Aber was heißt das denn für unsere Situation? Was müssen wir verlassen, um wirklich nach vorne schauen zu können? Um wirklich Jesus nachzufolgen. Christen sind Menschen, die Jesus gehören und die mit Jesus unterwegs sind, die nicht stehen bleiben, sondern die laufen. Nachfolge Jesu ist eigentlich immer ein Prozess. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal dann, wenn ich zum Beispiel eine geistliche Erfahrung gemacht habe, die mich ein Stück weitergebracht hat, wo ich Dinge erkannt habe, auch geändert habe und gelassen habe und auch wieder neue Wege gegangen bin, dann ist das nicht jetzt der Punkt, wo ich sage, ich habe was erreicht, ich bin jetzt fertig. Sondern dann wird mir eigentlich von Gott und seinem Wort schon der nächste Punkt gezeigt. Christen bleiben nicht stehen. Sie bleiben deshalb nicht stehen, weil sie ein Ziel haben. Ein Ziel vor Augen. Weil sie auf Jesus sehen. Im Hebräerbrief heißt es in Kapitel 12, Vers 1, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er schenkt uns den Glauben und er stärkt uns den Glauben und er hilft uns, diesen Glauben auch auszuleben, Vertrauen zu haben, treu zu sein, ihm und seinem Wort zu gehorchen. Und deswegen kommt es eigentlich auf den richtigen Blick drauf an. Sehe ich auf Jesus? Was wir anschauen, und wir sehen uns viel an, nicht nur im Fernsehen, hat und gewinnt Macht über uns. Worauf wir unser Denken gerichtet haben, prägt uns. Sowie im Positiven wie auch im Negativen. Beides ist möglich. Lassen wir uns von den Sorgen und Schwierigkeiten des Alltags gefangen nehmen, so wird unser Glaubensleben freudlos werden. Aufsehen auf Jesus heißt, mit der Wirklichkeit des unsichtbaren Gottes rechnen. Ist er da? Ist er sichtbar? Ich lag auf dem Sofa vor kurzem und hielt einen Mittagsschlaf. Das gönnt man sich ab und zu. Nicht jedes Mal, aber ab und zu. Da kam meine Enkeltochter vorbei und sah mich da schlafen und wusste, dass ich ja an den Füßen kitzlig bin. und kam leise an und kitzelte mich an dem Fuß und ich schreckte auf und sagte, Jesus, hilf! Kommt die kleine Vierjährige an meinen Kopf am Sofa und sagt, Opa, Jesus ist nicht hier. Ja, für ihn ist Jesus ganz woanders im Himmel jetzt nicht sichtbar. Aber Jesus ist da, das wissen wir. Na gut, sie hat mal eine theologische Feststellung gemacht, die aus ihrer Wirklichkeit herauswächst. Das muss man auch mal so stehen lassen. Aber wenn wir wirklich Probleme haben und Schwierigkeiten, Aufsehen auf Jesus heißt, mit der Wirklichkeit des unsichtbaren Gottes rechnen, sich auf ihn zu verlassen. Das heißt Glauben und den schenkt er uns. Es gibt so viele Schwierigkeiten in unserem Leben, die unsere Gedanken gefangen nehmen. Da ist der ganze Bereich der inneren Verletzungen, der Ärger, der Neid, die Mutlosigkeit und die Bitterkeit. Nicht nur die wir selbst erfahren, erleiden, sondern die wir vielleicht sogar verursachen. Wer auf Jesus blickt, um von ihm Hilfe zu empfangen, der muss zugleich wegsehen. Viele Dinge hindern uns daran, auf Jesus zu sehen. Unser Ärger, unser Neid, unsere Mutlosigkeit, unsere Bitterkeit, unsere Verletzungen. Es gibt eine Fixierung auf die Sorgen, bei denen kein Aufblick auf Jesus mehr möglich ist. Eines schließt eben das andere aus. Und Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 5, sorget nichts, sondern geht mit diesen Sorgen vor Gott mit Flehen und Gebet, das ist uns bekannt, aber auch mit Danksagung. Und das ist ein ganz wichtiges geistliches Geheimnis des Paulus. Er sagt, wenn wir dankbar sind, eröffnen wir uns den Blick zu Jesus. Wenn wir dankbar sind für die großen und kleinen Dinge unseres Lebens, dann gehen wir einfach hin und legen die Basis, auf Jesus sehen zu können. Aber es gibt eine Beschäftigung mit sich selbst, ein Drehen um sich selbst, das überwunden werden muss, wenn man zu Jesus aufblicken will. Und es gibt eine Verstrickung in Bitterkeit, in Neid gegen einen Mitmenschen, was unseren Blick eigentlich auch hemmt. Und losgetreten wird das eigentlich, dieser Neid und diese Bitterkeit, oft durch den Vergleich, einen ganz harmlosen Vergleich. Ist jemand so wie ich? Hat jemand mehr? Was anderes? Und der Verfasser des Hebräerbriefes sagt, darum lasst uns ausbrechen aus dem Lager und aufbrechen hin zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns zu Jesus gehen, den unnützen Ballast abwerfen und unter das Kreuz bringen. Und da muss ich jetzt keine Palette aufzählen. Ich denke, das weiß jeder eigentlich in seinem Herzen selbst, was da für ein Ballast ist und der eigentlich weg ist, der mich eigentlich daran hindert, auf Jesus aufzusehen. Nachfolge mit und zu Jesus hin. Heißt das nun, dass die Nachfolge von Jesus immer leicht ist? Keineswegs. Die Nachfolge Jesu ist keineswegs ein leichter Spaziergang. Die ersten Leser des Hebräerbriefes haben es erlebt, dass Christsein, was Christsein wirklich bedeutet, was es kostet. Sie mussten Nachteile in Kauf nehmen und waren Bedrängnissen ausgesetzt, Trübsal. Hebräer 10 spricht davon, dass sie Spott und Schande erleiden mussten, manche wurden sogar verhaftet. Und manche haben das auch heute in unseren Tagen erlebt und erleben es gerade jetzt, dass sie wegen ihres Glaubens willen verfolgt werden und getötet werden, verhaftet werden. Und seit einigen Wochen lese ich die neue Biografie im Hänzler Verlag rausgekommen von Bonhoeffer. Sehr zu empfehlen. Ein Amerikaner hat sich da mal an die Vita von Bonhoeffer herangewagt und auch ganz neue Erkenntnisse mitgeteilt, die ich auch vorher noch nicht wusste, dass Bonhoeffer mit 15 Jahren an einer Predigt von William Booth, dem Begründer der Heilsarmee, teilgenommen hatte. Und was ihn begeistert hat an ihm, war nicht sein soziales Projekt, was er in Berlin vorstellte, aus London kommend, sondern seine Ausstrahlung, seine Freude über Jesus, seine Freude, die er ausstrahlte, wenn er von Jesus sprach. Und man spürte bei diesem Mann einfach ein Stück ab, dass wenn er auf Jesus sah, dass die Probleme um ihn herum eine andere Wertigkeit bekamen. Und als junger, 15-jähriger Mensch hat Bonhoeffer diesen William Booth in Berlin erlebt. Und das gehört auch mit zu seiner Vita und auch zu den Punkten, wo es einfach dann nachher eben ihm die Kraft gegeben hat, im entscheidenden Punkt auf Jesus zu sehen und zu sagen, ich widerstehe dem ganzen Regime. Und dafür hat er auch mit seinem Leben bezahlt. Wäre es da nicht einfacher gewesen, mit dem Strom zu schwimmen? Der Hebräerbrief stellt uns Jesus selbst als Vorbild vor. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. Jesus selbst hat quasi das Lager verlassen, nämlich die heilige Stadt Jerusalem, und wurde draußen vor den Stadttoren Jerusalems gekreuzigt und ist um unsere Sünde willen dann gestorben. Und der Hügel Golgatha als Hinrichtungsstätte Jesu befand sich damals außerhalb den Stadtmauern Jerusalems. Das Kreuz Jesu ist der Ort, an dem wir unseren Ballast zurücklassen dürfen und unsere Sünde abgeben dürfen. Das befreit zur Nachfolge. Und das ist eigentlich auch einer der wichtigen Schritte, wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen. Auf das, was mich bindet, was mich belastet aus der Vergangenheit, zu verzichten und es abzugeben, es zu bereinigen. Und das können wir am Kreuz tun, wo Jesus für diese Schuld und Sünde gestorben ist. Ist diese Nachfolge immer leicht? Nein. Denn Jesus ruft seine Jünger auf, das Kreuz auf sich zu nehmen. Will mir jemand nachfolgen, so heißt es in Matthäus 16, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wenn wir an die Leiden von Jesus, aber selbst auch vieler Christen weltweit denken, soll es uns da nicht auch leichter fallen, manches Unverständnis, manchen Widerstand in Kauf zu nehmen? Es lohnt sich, weil wir ein Ziel vor Augen haben. Man muss nur heutzutage seine Stimme erheben und spürt diesen Widerstand. Wenn man hingeht und gegen die Abtreibung ist, gegen Homosexualität, gegen Steuerhinterziehung, gegen genetisch veränderte Pflanzen. Wir überlassen das oft der Politik, was eigentlich genuin auch uns Christen ganz wichtig ist. Und Bonhoeffer hat es verstanden und Luther wusste auch, dass es diese beiden Reiche gibt. Die müssen wir unterscheiden, das ist richtig. Aber wir leben in dieser Welt und tragen für diese Welt auch Verantwortung. Und Jesus nachzufolgen heißt, auch das, was für Jesus wichtig ist, in diese Welt hineinzutragen zum Wohle der Menschen. Suchet der Stadt Bestes, heißt es im Alten Testament. Und nun hat der Hebräerbrief eigentlich eine Brücke zur Stadt geschlagen. Das heißt hier, wir haben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Trotz unserer Verantwortung in dieser Welt, in dieser Stadt, haben wir eine Sehnsucht nach dieser Stadt, die von Gott gebaut ist. Und schon der Erzvater Abraham wusste, dass es auf dieser Welt keine beständige Stadt gibt. Und so sucht die neutestamentliche Gemeinde nach der zukünftigen Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister Gott selbst ist. Hebräer 11, Vers 10. Und deswegen verließ Abraham seine Heimat und brach zu neuen Ufern auf. Jesus nachzufolgen bedeutet keine Angst vor dem Neuen. Unsere Hoffnung ist nicht das irdische Jerusalem, sondern das himmlische. Das sagt der Hebräerbrief. Und in der Offenbarung des Johannes wird uns das himmlische Jerusalem in wunderschönen Farben beschrieben. Eine tolle Stadt, eine goldene Stadt voller Edelsteine. Sie ist erfüllt von der ewigen Herrlichkeit Gottes. Wir können uns das eigentlich nur ausmalen, weil die Bibel uns mit den Bildern der damaligen Zeit uns das beschreibt, was einfach für die damaligen Menschen so das Schönste war. Ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen soll. Durchsichtiges Gold. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass damit zum Ausdruck gebracht wird, es ist so wertvoll, es ist so schön, dass wir also begeistert sein werden. Wie geschieht das Suchen der zukünftigen Stadt? Die zukünftige Stadt suchen wir. Dabei klingt das im Deutschen so, naja, suchen heißt, man weiß ja nicht, wo sie ist und wo man sie finden könnte. In dem griechischen Grundtext ist das viel ausdrucksstärker, viel bestimmter. Ja, es gibt diese Stadt wirklich und deswegen streben wir danach. Wir strecken uns danach aus und richten uns deswegen unser Leben darauf auch ein. Aber wie geschieht das? Das geschieht dadurch, dass ich das Ziel vor Augen habe. Auf die Blickrichtung kommt es an. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Christen sind Leute, sind Menschen, die auf Jesus ausgerichtet sind, die für ihn leben und danach fragen, was er möchte. Es geht nicht darum, dass wir die Geschwindigkeit erhöhen, sondern die Blickrichtung wollen wir ändern. Es kommt auf das Ziel drauf an. Und das bestimmt dann auch unser Handeln, unser Leben, auch unsere Formen. Wir verwechseln ja oft leicht die Formen mit dem Inhalt. Das, was eigentlich beständig bleibt in der Nachfolge Jesu, das ist der Inhalt. Die Verkündigung des Evangeliums, das Evangelium selbst, die Gemeinschaft des Menschen mit Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Und dafür haben wir verschiedene Formen gefunden. Ich komme aus einer Gemeinde, die war vor 60 Jahren noch ganz anders konzipiert als heute. Da saßen Männer und Frauen getrennt, weil man glaubte, das wäre zu dieser Zeit, ja, so 1950, 1960, die adäquate Form einer Gottesdienstgestaltung. Und das hat sich heute geändert, zum Glück. Auch die Gottesdienstformen des 16. Jahrhunderts waren eine andere als die des 11. Jahrhunderts. Und man merkt einfach immer wieder, dass die Formen sich ändern, aber der Inhalt bleibt. Und darauf kommt es an. Und wenn wir auf Jesus sehen, werden sich Formen ändern. Die Situation ändert sich, die Gesellschaft ändert sich, die Probleme der Menschen ändern sich. Es gibt sicherlich prinzipielle Dinge, die bleiben immer. Aber letztlich gesehen haben wir oft versucht, inhaltliche, geistliche Segnungen dadurch zu bewahren, indem wir die Form bewahrt haben. Formen sind notwendig, sind auch wichtig. Aber wir müssen ab und zu mal überprüfen, ob unser Inhalt noch in diese Form hineinpasst, die wir gerade für uns gegeben haben. Das ist natürlich eine Aufgabe, würde ich mal sagen, die bedarf einer guten Umsicht und auch ein mit hineinnehmen. Ja, das ist immer eine ganze Sache für mich persönlich. Wir leben in einer Welt, die sich stark verändert. Wenn wir denken, wie die Kommunikation sich verändert hat durch das Internet, dass wir uns selbst überwachen, damit wir überwacht werden, dass wieder der überwacht wird, auch überwacht wird, das ist ein endloses Kapitel. Aber für uns, die wir in der Nachfolge Jesu stehen, ist es einfach wichtig, nicht die Angst vor Veränderungen der Formen zu haben, sondern dass wir auf Jesus sehen, um immer wieder auch von dem Inhalt geprägt zu werden. Dass er uns liebt, dass er einen Plan für unser Leben hat und dass in den unterschiedlichen Formen, die wir erleben, eben diesen Inhalt zum Ausdruck bringen dürfen. Das Ziel vor Augen haben ist wichtig dabei. Das Leben und all das, was wir leisten, als Geschenk verstehen und nicht als Besitz, ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn wir darüber nachdenken, auf Jesus zu sehen. Wir sind Gäste auf Erden und nicht Eigentümer von dem, was wir tun und haben. Das macht uns aber auch als Christen freier und gelassener, dankbarer. Ich kann das, was ich bekomme, als Geschenk aus Gottes Gnade verstehen. Und selbst wenn ich etwas verliere, kann ich es gelassener loslassen. Weil es mir von Gott anvertraut wurde für eine gewisse Zeit. Drittens, Reise mit leichtem Gepäck. Manche machen ja so die Erfahrung, wenn sie verreisen, dass sie dazu neigen, immer mehr einzupacken, als sie nachher benötigen. Ich will jetzt kein Handzeichen haben, wer in dieser Neigung steht. Ich bin's nicht. Aber stell dir vor, du machst eine Bergwanderung und da macht es schon einen großen Unterschied, ob im Rucksack 5 Kilo sind oder 25. Was ist wirklich wichtig? Was muss ich mir wirklich anschaffen? Welcher Termin ist wirklich wichtig? Jedenfalls, eins muss gesagt sein, ein Christ, der in der Fülle seiner Termine es nicht mehr schafft, die Bibel zu lesen und zu beten, egal wann, der macht irgendwo was prinzipiell verkehrt. Jesus nachzufolgen und auf Jesus zu schauen, bedeutet auch, bereit zu sein, Opfer zu bringen. Und die ersten Leser des Hebräerbriefes, so auch wir, werden ermutigt, trotz mancher Entbehrungen und Nachteile, die wir für den Glauben in Kauf genommen haben, trotzdem fest bei Jesus zu bleiben. Wir wollen leben, glauben und vertrauen, dass jetzt und in der Ewigkeit wir bei ihm sind. Vertrauen bedeutet auch, auf Jesus zu sehen und an ihn zu glauben und ihm zu vertrauen, auch Dinge anzunehmen, die wir nicht ändern können. Und der Glaube fordert uns heraus zu einem mutigen Engagement, welches nicht immer unangefochten und ohne Widerstände ist, aber in der Kraft Gottes Dinge bewegt und verändert. Das kann man jetzt, wir leben in dem 10-Jahres-Zyklus der Feier für Martin Luther und der im Jahre 1517 die Thesen angeschlagen hat in der Schlosskirche zu Wittenberg und der damit, oder anschlugen ließ, der damit dann die Welt verändert hat. Und er blieb auch mutig im Vertrauen auf Gott und seinem Wort, als die ganze Welt sich gegen ihn verschwor. Als der Papst, dem er meinte zu dienen, ihm auch absagte. Als die Bauern, die glaubten, er wäre jetzt der richtige Befreier von der Knechtschaft der Bauern, sich auch von ihm lossagten, hat er trotzdem auf Jesus gesehen. Und gesagt hat, was gilt, ist der Inhalt. Ist meine Beziehung zu Jesus, ist meine Liebe zu Jesus, ist mein Geborgensein in ihm. dass ich auch wiedergeboren bin, dass ich Jesus kenne. Für ihn war der Blick wichtig auf Jesus. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige Stadt suchen wir. Alles hat ein Ende, sagen wir. Was bleibt in der zukünftigen Stadt? Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, schreibt Paulus. Das sind Werte, die beständig sind. Glaube, mein Vertrauen, meine Treue und mein Gehorsam. Hoffnung, die nicht ein Fürwahrhalten einer Möglichkeit ist, sondern die Gewissheit schenkt. Und Liebe, die alles umschließt. Die sind beständiger als Wertpapiere und Goldbarren. Wer mit diesem so unterwegs ist, reist mit leichtem Gepäck. Er schafft Ewigkeitswerte, die vor Gott Bestand haben. Und darauf kommt es letzten Endes an, dass ich die Werte mitnehme, die ich tragen kann, die mich tragen, weil ich von der Zukunft, von dem Ziel her lebe. Wer kein Ziel hat, lebt ziellos. Und der Hebräerbrief malt uns Jesus vor Augen als das Ziel unseres Lebens. Und dieser Abschnitt hier hat uns Folgendes vor Augen geführt. Jesus Nachfolger reisen mit leichtem Gepäck und wollen deswegen loslassen und zurücklassen, was sie hindert, wie Sünde und Bitterkeit. Und dabei ist Jesus unser Vorbild in der Leidens- und Opferbereitschaft und das Ziel unserer Hoffnung. Jesus-Nachfolger sind aus der Ewigkeit ausgerichtet und auf die Ewigkeit ausgerichtet und leben die Werte der Ewigkeit, Glaube, Hoffnung und Liebe. Amen.